was kann ich glauben? Kann ich den Kirchen noch glauben? Kann ich Religionen glauben? Es gab noch nicht so viele Konfessionen, wie es heute gibt. Heute haben wir Hunderte, Tausende von einzelnen Kirchen und Konfessionen. Damals gab es nur eine Gemeinde. Was sagt die Bibel dazu? Herzlich willkommen zu Teilnehmer 15 unserer Serie Was kann ich glauben? Von Konfessionen und Religionen. Teilnehmer 15 geht es über die Mormonen. Es wird jetzt interessant. Wir waren bis jetzt bei den christlichen Kirchen, bei den Großkirchen, bei den Freikirchen und jetzt gehen wir Schritt für Schritt zu Kirchen, die noch so halbchristlich sind. Und die Mormonen sind auch so eine Religionsgemeinschaft, die schon die Bibel noch hat und noch eine christlich ist, aber eigentlich das Buch Mormon über die Bibel hat und damit eigentlich schon nicht mehr christlich ist. Ich würde eigentlich die Mormonen ähnlich so einstufen wie die Moslems. Die haben ja auch die Bibel, aber über der Bibel steht der Koran. Und die Mormonen haben auch die Bibel, aber über der Bibel steht bei ihnen das Buch Mormon. Aber darüber gleich ein bisschen mehr. Wir wollen wieder starten mit einem Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du Wahrheit bist. Und dass alles, was du sagst, wahr ist und richtig ist. Und dass wir in dir und in deinem Wort Wahrheit finden. Hilf, dass wir dein Wort lesen, dass wir in deinem Wort die Wahrheit finden, dass es auch für unser Leben gut ist und richtig ist, dass wir deiner Wahrheit folgen können, dass wir dir folgen können. Schenk du uns die Gabe der Geisterunterscheidung, zu erkennen, wo du bist und wo Dinge sind, die von dir wegführen. Segne du uns jetzt, schenk uns deinen Heiligen Geist und öffne du unsere Herzen. In Jesu Namen. Amen. Ja, es geht um die Mormonen. Und wir haben jetzt auch wieder vier Teile. Erstens die Frage des Ursprungs und der Verbreitung. Zweitens die Übereinstimmungen mit der Bibel. Drittens, wo gibt es Abweichungen zur Bibel? Und viertens Hinweise und Tipps als Schlussfolgerung daraus. Gut, zur Geschichte ein wenig. Die Geschichte und Verbreitung. 1827 war es, dass Joseph Smith in den USA goldene Platten, die er gefunden hatte, übersetzt hat ins Englische. Und zwar die Platten hatte er vorher schon gefunden. Und das mit den Platten, das war etwas sehr Seltsames. Auf den Platten, es gibt nur ein oder zwei Menschen, die die Platten auch gesehen haben, also kaum Augenzeugen. Dann sollen die mit irgendwelchen Schriften verfasst worden sein, irgendeine altägyptische Sprache, die es eigentlich gar nicht gibt, die also keiner verstehen kann. Und da Joseph Smith selber nicht schreiben konnte, hat er denn die Platten sozusagen gelesen. Er hat nach seiner Auffassung eben von Gott die Eingebung bekommen, was da draufsteht, was das bedeutet. Und er hat sich hinter einen Vorhang gesetzt, hat die Platten dann in der Hand gehabt und gelesen und die Schreiber durften das nicht sehen, die Platten. Und dann hat er einfach diktiert, was da drauf stand. Und dann haben die Schreiber aufgeschrieben und aus diesem Aufgeschriebenen ist das Buch Mormon entstanden. Diese goldenen Platten hatte Joseph Smith in einer Höhle gefunden und der Engel sagte zu ihm, dass sie von Gott selbst direkt stammen und dass Gott ihm eben auch die Übersetzung eingeben würde und zeigen würde. Und so glauben sie eben, dass diese Platten inspiriert sind, von Gott sind und deswegen auch über der Bibel stehen. 1830 hat Smith dann die Church of God gegründet, die Church of Christ gegründet und 1838 hatte sie den Titel bekommen, Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es gab damals mehrere Church of Christ, einige, die mit dem mormonischen Hintergrund auch waren. Einige hatten auch diesen Namen, aber hatten damit nichts zu tun, nichts im Hut damit. Aber weil es eben auch wie bei anderen Konfessionen auch hier, dass es also nicht nur eine Richtung gab, sondern dass es hier verschiedene Abspaltungen gab. Aber diese Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, war die größte, die bedeutendste. Und wenn wir heute von Mormonen sprechen, dann meinen wir immer diese Kirche, die auch in Deutschland dann weit verbreitet ist. Dann hat man diesen großen Tempel in Salt Lake City gebaut. Da bin ich auch schon drin gewesen. Und die Bauzeit war sehr lang, von 1858 bis 1893. Warum war das so lang? Erstens hat das sehr viel Geld gekostet und so viel Geld hatten sie nicht. Und zweitens war zwischendurch diese Kirche verboten worden, weil die Lehren der Kirche so gegen die Moral war. Zum Beispiel, dass sie Polygamie gefördert haben oder gut geheißen haben. Und auch Joseph Smith selbst auch in Polygamie gelebt hat. gab es immer wieder Schwierigkeiten. Und die ist verboten worden, aber dann ist sie wieder erlaubt worden und dann konnten sie wieder weiterbauen und das ging dann immer hin und her. Und 1893 ist das dann schließlich fertig geworden, der Bau. Smith war Freimaurer und lebte in Vielehe, in Polygamie. Und deswegen auch der Tempel, wenn man sich den anschaut, der hat sehr viele Freimaurersymbole. Das ist eigentlich ein richtiger Freimaurertempel. Und auch die ganze Kirche, die er gegründet hat, ist, denke ich, auch eine Freimaurerkirche, die auch da gut in dieses System und in das Denken der Freimaurer hineinpasst. Er ist mehrere Male gelyncht worden vom Mob, weil er so schlimme Dinge gesagt und auch getan hat. Und 1844 ist er schließlich zu Tode gelyncht worden, weil die Menschen so aufgebracht waren über seine Lehren und über sein Leben. Und ja, da kann man sehen, was die Frucht seines Lebens war, dass das nicht unbedingt jetzt das Beste gewesen ist. Ja, die Verbreitung. Es gibt weltweit 15 Millionen Anhänger und Mitglieder der Mormonenkirche. Und in Deutschland gibt es 40.000. Übereinstimmung mit der Bibel. Es ist jetzt so, je mehr wir jetzt fortschreiten, desto kleiner wird die Schnittmenge mit der Bibel. Weil auch hier natürlich das Buch Mormon viele Dinge enthält, die mit der Bibel überhaupt nicht zusammenpassen. Aber was sie eben haben, ein Prinzip, das ist der Zehnte. Der ist in der Bibel auch enthalten und das passt da zusammen. Zweitens, dass sie auch auf die Gesundheit achten, dass sie sagen, wir müssen uns gesund halten. Sie achten übrigens auf sehr viele Lebensstilfragen, ob das die Familie ist, ob das die Gesundheit ist oder ob das die Musik ist. Es gibt viele Dinge, wo sie sehr, sehr hohes Niveau haben und sehr gute Grundsätze auch umsetzen, dass sie sagen, kein Alkohol und kein Tabak, weil das dem Körper schadet. Deswegen, da haben sie auch aus der Bibel, denke ich, diese Prinzipien übernommen. Auch, dass sie sagen, es gibt heute noch die Gabe der Prophetie. Sie glaubten, dass ihr Begründer Joseph Smith ein Prophet war. Obwohl ich sagen muss, wenn man das jetzt mit der Bibel vergleicht, dann ist das nicht das Gleiche wie die Bibel. Und die Bibel sagt, wenn ein Prophet kommt, der etwas anderes lehrt, als vorher gelehrt worden ist, das ist dann nicht von Gott. Deswegen denke ich, würde der Joseph Smith durchfallen, wenn man ihn mit den Maßstäben misst, die es die Bibel nennt, wie man echte von falschen Propheten unterscheiden kann. Viertens, dass sie die Taufe durch Untertauchen praktizieren, dass sie also erwachsene Menschen durch Untertauchen taufen. Und fünftens, dass sie sagen, dass die christlichen Kirchen gefallen sind, Babylon sind. Auch die Offenbarung spricht davon, von gefallenen Kirchen, die sie Babylon nennt. Und das sagen die Mormonen auch ganz offen. Und sie tun sich selbst auch gar nicht dazu zählen. Sie sagen, eigentlich sind sie gar keine christliche Kirche. Und es gibt auch in den USA vor allen Dingen sehr viel Diskussionen darüber, ob die Mormonen Christen sind oder keine Christen sind. Die Hälfte sagt, sie sind Christen, weil sie auch die Bibel haben und auch viele Dinge aus der Bibel lehren. Aber die Hälfte sagt, sie sind gar keine Christen, weil eben das Buch Mormon über der Bibel steht und damit eigentlich den christlichen Boden schon verlässt. Abweichungen von der Bibel. Und jetzt wird es hier sehr interessant und auch kritisch in vielen Punkten. Der Glaube der Mormonen. Erstens, sie sagen, das Buch Mormon steht über der Bibel. Und in dem Moment, wenn es übereinstimmt, ist es ja kein Problem, weil man dann beides annehmen kann. Aber es gibt eben immer wieder Situationen und Fälle, wo Aussagen des Buches Mormon mit der Bibel nicht übereinstimmen. Und da ist es dann problematisch zu sagen, das Buch Mormon steht höher. Weil Paulus eindeutig sagt, in Galater 1, Vers 8 und 9, wenn jemand kommt, selbst ein Engel vom Himmel kommen würde und euch ein anderes Evangelium predigen würde, als was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Das heißt, der Maßstab für Gottes Handeln und für die Wahrheit ist die Bibel, das Neue Testament. Deswegen sollen wir auch die Bibel kennen, dass wir es unterscheiden können. Denn der Heilige Geist hat damals die Schreiber der Bibel inspiriert, das zu schreiben, was sie geschrieben haben. Und wenn er wieder neu einen Propheten erweckt oder neu etwas schreiben lässt, dann wird das Neue Geschriebene mit dem Alten übereinstimmen, weil es der gleiche Heilige Geist ist, der es inspiriert hat. Zweitens, sie glauben an die Präexistenz der Menschen. Das heißt, sie glauben, dass die Menschen irgendwo schon vorher leben, ohne Körper, und dass, wenn dann ein Mensch geboren wird, dann kann irgendwo dieser Mensch, der vorher ohne Körper gelebt hat, der bekommt dann einen Körper und kann dann hier auf dieser Erde als in einem Körper leben. Das ist auch eine sehr interessante und obskure Idee, die in der Bibel überhaupt nicht vorkommt. Ja. Wir finden die Präexistenz Jesu, dass er schon im Himmel war bei Gott, bevor er auf die Welt gekommen ist, aber bei den Menschen ist das nicht. In der Seelenwanderung haben wir es auch wieder ähnlich, dass man sagt, ja, die Seele kann, wenn der Körper stirbt, dann kann die Seele aus dem Körper rausgehen und kann dann in den nächsten Körper reingehen, der vielleicht gerade geboren wird. Aber das sagt die Bibel natürlich nicht. Die Bibel spricht von der Wiedergeburt, aber damit meint sie nicht eine leibliche Wiedergeburt, sondern eine geistliche Wiedergeburt. Drittens, bei den Mormonen im Buch Mormon wird der Sündenfall als positiv dargestellt. Der war gut und wichtig. Und zwar warum? Weil sie haben gegessen von dem Baum der Erkenntnisse Guten und Bösen. Und sie brauchten die Erkenntnis von Gut und Böse, um sich selbst weiterzuentwickeln. Und zwar die Lehre geht folgendermaßen, dass sie sagen, da kommt eben so eine Seele in einen Körper jetzt rein, der wird hier Mensch und kann hier jetzt leben. Und durch den Sündenfall kann der Mensch sterben. Und durch den Tod, wenn der Mensch jetzt stirbt, dann kann die Seele wieder zurückgehen und kann dann dorthin gehen, wo die anderen Seelen versammelt sind. Und dann ist am Ende, wenn die Seelen, die Summe der menschlichen Seelen, die gestorben sind, bilden am Ende Gott. Das heißt, es ist eine Fortentwicklung, eine Höherentwicklung des Menschen. Aber der Mensch könnte diese Höherentwicklung nicht erreichen, wenn er nicht sterben würde. Also war der Tod notwendig zur Höherentwicklung des Menschen. Und deswegen war der Sündenfall wichtig, dass durch den Sündenfall der Tod in die Welt kam und durch den Tod der Mensch sich weiterentwickeln kann. Ja. So haben wir das also gedeutet. Und das ist schon erstaunlich, mit welchen Schachzügen Satan versucht, das, was die Bibel sagt, genau auf den Kopf zu stellen. Denn die Bibel sagt, dass eigentlich das Zustand im Paradies das Ideal war, dass hier ein Leben ohne Sünde, ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Probleme, ohne Satan und ohne Tod gewesen ist. Harmonie und Liebe ist nur gewesen. Und durch den Sündenfall kam die Sünde, das Leid und der Tod in diese Welt. Und das war etwas, was nur negativ ist. Gott wollte ein ewiges Leben für den Menschen haben. Und es gibt keine Höherentwicklung, Weiterentwicklung durch den Tod. Diese Vorstellung, dass der Mensch weiterlebt und der selbst zu Gott wird, das ist genau Satans Idee, dass er sagt, er wollte selbst Gott sein und Gott werden und seinen Stuhl über Gottes Stuhl setzen, aber er ist damit gescheitert und er hat diesen Kampf verloren. Deswegen ist diese Lehre des positiven Sündenfalls ist natürlich mit der Bibel überhaupt nicht zu vereinbaren und etwas, was komplett daneben liegt. Viertens, es gibt jetzt unsterbliche Seelen, die den Menschen das Evangelium predigen. Das heißt, da kommen irgendwelche Seelen von außerhalb und die tun uns, den Menschen, dann sagen, was gut ist, was das Evangelium ist und wie man gerettet werden kann. Und sie haben die Taufe für die Toten. Das heißt, wenn jemand gestorben ist, dann kann man sich auch für den Toten taufen lassen. So wie die Neupastoren für die Toten auch etwas tun, nämlich sie haben das Abendmahl für die Toten, dass man ihnen das Abendmahl gibt und da reicht und natürlich ein Apostel, denn das für sie einnimmt. So ist das auch hier, dass sich die Mormonen taufen lassen können für ihre Verwandten, die gestorben sind. Sechstens, sie lehren und sagen, dass bei der Hochzeit zu Kana, wo Jesus das erste Wunder getan hat, dass dort Jesus selbst der Bräutigam war und dass er drei Frauen geheiratet hat. Nämlich er hat Maria geheiratet, Martha geheiratet und eine weitere Maria. Also Jesus hatte drei Frauen, also er hat in Polygamie gelebt. Und das ist auch der Grund, warum sie sagen, dann können wir heute auch in Polygamie leben. Wenn das Jesus gemacht hat, ist es in Ordnung, ist das gut. Deswegen hat auch Joseph Smith selbst mehrere Frauen gehabt. Und das war natürlich in der damaligen Zeit in den USA ein Skandal und gesellschaftlich nicht geduldet. Und deswegen gab es immer wieder Schwierigkeiten und Probleme. Und nach der Bibel ist es auch nicht in Ordnung, weil die Bibel sagt, dass Gott einen Mann und eine Frau geschaffen hat. Und er hat einen Mann und eine Frau füreinander bestimmt. Und die Polygamie ist keinen Fall Gottes Wille. Ja, dann sagen sie weiter, Jesus ist gestorben und auferstanden und aus seiner Auferstehung ist er nicht gen Himmel gefahren, sondern er war noch zwischendurch in Amerika. Er ist also ausgewandert und hat in Amerika dort noch gepredigt. Und das, was er gepredigt hat dort, das sind dann eben teilweise die Dinge, die dann irgendwo aufgeschrieben wurden und die diese goldenen Tafeln dann mit beinhalten und dann auch das Buch Mormon am Ende bilden. Ja. Also natürlich, in der Bibel steht nichts davon drin, dass Jesus in Amerika war. Und das ist natürlich alles Spekulation bzw. ausgedacht. In der Bibel steht drin, dass Jesus auf dieser Erde war, dass er bei den Jüngern war und dass er dann in den Himmel gefahren ist. Achtens, sie sagen, eine Hochzeit, wenn jemand heiratet, ist sie nur gültig, wenn sie in einem Mormonentempel geschlossen wird. Also sie haben auch, ähnlich wie die katholische Kirche, einen Anspruch, dass sie sagen, nur wenn du Mormone bist, kannst du gerettet werden und auch nur dann werden auch die anderen Dinge Gültigkeit haben, zum Beispiel die Eheschließung. Ja. Und sie sagen, es gibt drei verschiedene Himmel für die Gläubigen. Also das heißt, je nachdem, wo du gerade bist, in welchem Zustand du bist, bist du im Himmel Nummer 1 oder Nummer 2 oder Nummer 3. Ja. Das sind alles Dinge, die der Bibel, den Gedanken der Bibel vollkommen fremd sind. Deswegen ist diese ganze Religion eine Religion, die ein Gedankenmodell hat, was interessant ist und in sich auch schlüssig ist und auch ein bisschen die biblischen Dinge mit beinhaltet, aber doch von den Grundaussagen weit daneben liegt. Ja. Das liegt mehr in dem Bereich der Reinkarnation und dieser östlichen Religionen. Ja, was sind jetzt Abweichungen, die Sie haben, wo ich gleich auch Bibeltexte dazu nennen werde? Ich tue erstmal die Liste vorlesen und danach die einzelnen Dinge aufzeigen. Erstens, die Bibel ist falsch übersetzt, behaupten Sie und sagen Sie. Zweitens, die Taufe für die Toten haben Sie. Drittens, die Sonntagsheiligung. Viertens, die Unsterblichkeit der Seele, die Sie glauben. Und das sind so neben den Dingen, die wir eben schon mal kurz geschriffen haben, so die Hauptpunkte. Erstens, die Bibel ist falsch übersetzt. Sie sagen und behaupten, dass die Bibel sie generell nicht alles nur Wahrheiten enthält und die ist überhaupt nicht glaubwürdig, weil auch die Übersetzungen falsch sind. Das heißt, Sie sagen schon, der Grundtext ist schon in Ordnung, aber die Übersetzungen sind halt nicht gut und nicht in Ordnung. Da gibt es aber einen Bibeltext, da heißt es Jeremia 1, Vers 12, und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich will wachen über meinem Wort, dass ich es tue. Das heißt, wenn Gott sein Wort, die Bibel, gegeben hat, er hat damals zum Jeremia sein gesprochenes Wort gemeint, aber natürlich meint er auch übertragen das geschriebene Wort Gottes. Und wenn Gott uns sein Wort gegeben hat, dann möchte er auch, dass wir es verstehen und dass wir es auch so haben, wie es auch original ist, als richtig ist. Denn wenn Gott uns die Bibel geben würde und wir würden die alle nur noch in falsche Übersetzung haben, was würde es uns nützen? Deswegen wacht Gott selbst über seinem Wort, dass die Übersetzung und auch den Grundtext, den wir haben, dementsprechend, was auch sein Wille gewesen ist. Natürlich gibt es auch heute verschiedene Übersetzungen, die wir haben, und da kann man auch durchaus verschiedene Übersetzungen nutzen und gebrauchen und auch vergleichen, um noch mehr Feinheiten des Textes zu verstehen und dem Text noch näher zu kommen und tiefer zu verstehen. Aber das heißt nicht, dass die Übersetzungen falsch sind oder auch falsch übersetzt wären. Es gibt nur hier und dort eben verschiedene Begriffe, die das noch ein bisschen verdeutlichen und stärker zum Ausdruck bringen, manche Dinge. Zweitens, die Taufe für die Toten. Sie glauben, dass die Toten eben weiterleben und dass man sich auch für die Toten taufen lassen kann. Und dass die Toten dann auch noch gerettet werden können oder beziehungsweise auch in einen höheren Zustand kommen können. Dass man eingreifen kann in das, was nach dem Tod geschieht. In der Bibel steht, Psalm 115, Vers 17 und 18, die Toten werden dich, Herr, nicht loben. Keiner, der hinunterfährt in die Stille. Wir loben den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja. Warum werden die Toten Gott nicht loben? Nicht, weil die alle in der Hölle sind oder irgendwo anders, sondern weil die Toten tot sind. Und wenn jemand tot ist, dann kann er Gott nicht loben. Die schlafen im Grab und warten bis zur Auferstehung. Natürlich, wenn sie wieder auferstanden sind, dann können sie Gott wieder loben, aber nicht, während sie tot sind. Deswegen nützt es auch nichts, sich für die Toten taufen zu lassen, denn solange der Mensch lebt, hat er Gnadenzeit. Kann er sich entscheiden, für Gott, gegen Gott, kann er die Seiten wieder wechseln. Aber wenn jemand gestorben ist, ist für ihn die Gnadenzeit zu Ende. Dann kann er sich nicht mehr entscheiden und dann nicht mehr die Seiten wechseln. Und dann nützt es auch nichts, für einen Toten zu beten oder für einen Toten sich taufen zu lassen oder einem Toten das Abendmahl zu geben, weil das alles nicht mehr relevant ist. Das Leben des Toten selbst zählt, während er lebt. Und wenn er gestorben ist, dann ist es zu Ende. Und dann wird Gott im Gericht nachher das Leben dieses Toten betrachten und das geht nur von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Was danach passiert ist, spielt im Gericht dann keine Rolle mehr. Deswegen nützen Gebete und Taufen für die Toten gar nichts. Drittens, die Sonntagsheiligung. Die Mormonen haben auch die Sonntagsheiligung übernommen, natürlich von der großen Kirche. Ich hatte schon mal erwähnt, diesen Bibeltext, wo Jesus voraussagt, Matthäus 24, Vers 20, bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Und er spricht hier von der Flucht von Jerusalem. Er sagt, dass Jerusalem zerstört werden wird. Und wenn wir sehen werden, dass ein Herr Jerusalem umlagert, dann sagt er, dann soll man fliehen. Und dann kommt dieser Zusatz, dass wir beten sollen, dass unsere Flucht nicht im Winter oder am Sabbat geschieht. Im Winter ist klar, dass wir nicht fliehen sollen, weil es dann kalt draußen ist. Und am Sabbat nicht fliehen, weil wir den Sabbat heiligen sollen. Jesus geht also davon aus, dass man auch ungefähr 39 Jahre nach seinem Tod, im Jahr 70 nach Christus, immer noch den Sabbat hält und der Sabbat wichtig ist. Also die Veränderung vom Sabbat in den Sonntag kam nicht durch Jesus Christus, kam nicht durch die Urgemeinde, es kam im 4. Jahrhundert durch die Kirche und natürlich unrechtmäßig. Viertens, die Unsterblichkeit der Seele. Ist auch ein Punkt, der in den meisten Kirchen daneben liegt Und das ist bei den Mormonen besonders stark, weil sie eben glauben, dass die Seelen nicht danach noch weiterleben, sondern auch davor schon gelebt haben. Also wir haben in beide Richtungen die Unsterblichkeit beschrieben. Aber in 1. Korinther 15 lesen wir Folgendes, Verse 51 bis 53, da haben wir einen Bibeltext, der dem widerspricht. Paulus schreibt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Interessant. Hier sagt er eindeutig, dass der Mensch von sich aus nicht unsterblich ist. Er sagt, der Mensch ist sterblich, er ist verweslich. Und sein verweslicher Zustand muss anziehen die Unverweslichkeit. Das heißt, wenn wir verwandelt werden, in einen neuen Körper bekommen, dann wird unser Körper so sein wie Jesu Körper. Und der wird dann unverweslich sein und unsterblich sein. Aber auch selbst dann haben wir die Unsterblichkeit nicht von uns selbst, sondern wir haben sie von Gott geschenkt bekommen. Und wir sind von Gott noch abhängig. Und es wird im gleichen Moment sein, wenn auch die Toten auferweckt werden. Hier steht, die Toten werden auferstehen, schon unverweslich mit dem neuen Körper. Und die Gläubigen, die dann noch leben, werden im selben Moment einen neuen Körper bekommen. Und der Körper Jesu war nach seiner Auferstehung ein realer Körper. Das war nicht nur irgendwann Geistwesen, der umhergeschwebt ist. Er konnte essen, er konnte angefasst werden, er konnte reden mit den Jüngern. Es war ganz normal. Aber natürlich war er doch ein bisschen anders. Nämlich, er war unsterblich, er war nicht mehr dem Tod unterworfen und er war in einer höheren Dimension. Jesus konnte durch Wände hindurchgehen, die hatten die Türen verschlossen. Jesus konnte auf einmal durch die Wände hindurchgehen und ihnen erscheinen, so wie die Engel auch. Aber trotzdem war es ein echter Körper, der auch essen konnte, den man anfassen konnte. Und so wird unser Körper dann auch sein. Unser Körper wird dann sein ohne Sünde, ohne Makel, ohne Verfall. Alles wird gut sein. Wir werden keine Krankheiten, keine Beschwerden, keine Gebrechen mehr haben. Und die Blinden können wieder sehen und die Tauben wieder hören und die Lahmen wieder springen. Und es wird alles gut sein. Hinweise. Wieder einige Punkte. Erstens die Bibel lesen. Zweitens die biblische Prophetie studieren. Drittens die Lebensübergabe an Jesus. Und viertens persönliche Beziehung zu Jesus. Und fünftens, die Bibel warnt uns vor einem Kontakt mit den Toten, der hier bei dem Mormonenkirche auch wieder deutlich sichtbar ist. Zum ersten Punkt, die Bibel lesen. Epheser 6, Vers 11 bis 17. Dort sagt Paulus, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das heißt, hier sagt uns Paulus, dass unser Kampf nicht nur ein Kampf ist auf dieser Erde mit Menschen oder mit uns selbst oder mit irgendetwas, sondern es ist auch ein Kampf gegen die bösen Geister, gegen die Dämonen. Das Problem ist, dass die Dämonen uns sehen können, aber wir können sie nicht sehen. Aber sie können uns erscheinen, so wie die Engel auch erscheinen können. Und dann ist es so, dass die auch stärker sind als wir. Das heißt, wir haben gegen die keine Chance. Deswegen brauchen wir die Waffenrüstung Gottes. Weil der Mensch schwächer ist, deswegen kann er gegen die Sünde und gegen die Dämonen nichts ausrichten. Aber wenn wir mit Gott verbunden sind, die Waffenrüstung haben, unter anderem auch, wenn zwei Dinge hier aufgezählt, der Helm des Heils und das Schwert des Geistes, Gottes Wort, dann können wir gegen die Dämonen auch bestehen. Dann, weil Gott auf unserer Seite steht. Und wenn Gott auf unserer Seite steht, sind wir immer in der Mehrheit. Und dann haben wir immer den Sieg. Deswegen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir mit Gott verbunden sind, wenn wir die Waffenrüstung haben, das Wort Gottes, dann werden wir auch gegen die Dämonen und auch gegen die Dämonen, die durch Verstorbene wirken oder als Verstorbene verkleidet erscheinen, können wir auch gegenüber ihnen den Sieg haben. Zweitens, biblische Prophetie studieren. Jesus sagt uns im Markus 13, Vers 22, denn es werden sich erheben falsche Christus und falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, die Auserwählten zu verführen. Hier hat Gott eine Voraussage gemacht. Und die Voraussage ist wichtig. Warum? Er sagt, es werden falsche Christus zu kommen und falsche Propheten kommen. Und wir sehen, dass sie auch gekommen sind. Wir können auch sehen, gerade auch, ob das bei den Mormonen ist oder bei anderen, dass hier Joseph Smith ein falscher Prophet war, der Dinge gesagt hat, die mit der Bibel nicht übereinstimmen. In dem Moment ist er ein falscher Prophet. Und Gott hat das vorausgesagt, dass das kommen wird. Und wenn wir auf die Prophezeiungen hören, dann können wir davor gewarnt sein, um dann nicht verführt zu werden. Denn sie werden noch Zeichen und Wunder tun. Und viele sagen, naja, wenn jemand Zeichen und Wunder tun kann und noch im Namen Jesu redet, dann muss das ja von Gott sein. Aber nicht überall, wo Jesus Christus draufsteht, ist auch Jesus Christus drin. Es gibt viele, die den Namen Jesu missbrauchen und die gar nicht in der Kraft Jesu diese Wunder tun. Es ist Verführung Satans. Deswegen, Prophetie sollen wir studieren, um die Verführungen zu kennen, weil Gott uns davor warnt, das voraussagt und dass wir dann darauf eingestellt sind und wenn wir gewarnt sind, dass wir nicht darauf reinfallen und den richtigen Weg gehen. Denn in der Prophetie finden wir auch die Alternative, wo Gott sagt, das ist der richtige Weg, den geht. Dass wir das Licht sehen, dass wir zum Licht gehen. Und dass wir nicht durch falsche Lichter in die falsche Richtung gehen und irgendwo landen, wo wir am Ende gar nicht hinwollen. Dass wir nicht im Himmel landen, sondern irgendwo anders. Deswegen, Prophetie ist wichtig, um Festigkeit zu haben, um eine Ausrichtung zu haben, um zu wissen, was Wahrheit ist und in welche Richtung wir gehen sollen. Drittens, die Lebensübergabe an Jesus. Johannes 3, Vers 5. Hier hat Jesus zu Nikodemus gesprochen und die wichtigsten Worte gesagt für einen Menschen, was er tun soll. Nämlich, Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Er sagt, wir müssen neugeboren werden aus Wasser und Geist. Also nicht wörtlich wiedergeboren werden, wie in der Reinkarnation, der Seelenwanderung, sondern er sagt, wir müssen geistlich neugeboren werden. Aus Wasser, das ist die Taufe, und Geist, das ist die Geistestaufe. Das heißt, dass wir ein neuer Mensch werden, dass wir unser Leben Gott übergeben und dann ein neues Lebensziel haben. Dass der alte Mensch stirbt und der neue Mensch mit Christus jetzt unser Leben regiert. Und dann werden wir auch in Gottes Reich kommen. Viertens, eine persönliche Beziehung zu Jesus haben. 1. Korinther 13, Vers 12 und 13. Hier sagt Paulus, wir sehen jetzt durch einen Spiegel in ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Hier geht es darum, dass wir jetzt wie durch einen Spiegel ein dunkles Bild sehen. Das heißt, wir können jetzt mit Jesus verbunden sein, aber wir können ihn noch nicht ganz erkennen, wie er wirklich ist. Aus der Bibel können wir viel erkennen und auch durch persönliche Erfahrungen können wir ihn erkennen. Aber wenn er wiederkommt, dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das wird herrlich sein. Aber deswegen haben wir jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was dann sein wird. Wenn wir jetzt mit Jesus leben und ihn erkennen und seine Nähe spüren, dann ist das schon ein Vorgeschmack auf die Herrlichkeit im Himmel. Und das ist eben genau das, was dann auch sein wird. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Und die Liebe ist die größte. Das heißt, die Liebe zu Jesus, die Verbindung mit ihm, wird das sein, was unser Leben jetzt und auch, wenn Jesus wiederkommt, am meisten beeinflussen und beeindrucken wird. Und der letzte Punkt, der fünfte Punkt, wir sollen keinen Kontakt mit Toten haben. In 5. Mose 18, Verse 9 bis 12, warnt Gott sein Volk damals vor den Praktiken und den okkulten Dingen, die damals aktuell waren. Und das gilt heute genauso. Heute heißen die Dinge ein wenig anders, aber hier heißt es, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr, dein Gott, geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun. Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der Zeichen Beschwörungen oder Zeichen Deuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. 5. Mose 18, Verse 9 bis 12 war das. Gott warnte also das Volk Israel, dass sie nicht die Praktiken der Völker übernehmen, wo sie jetzt hinziehen, nämlich Geisterbeschwörungen, Zeichendeuterei und Totenbefragung. Warum? Weil diese Dinge, die er hier aufzählt, das sind Gräuelsünden. Und Gräuelsünden sind Sünden, wo ein Mensch von sich aus mit den Dämonen Kontakt aufnimmt. Normalerweise dürfen Dämonen dem Menschen nichts tun. Es gibt eine Schranke dort. Jeder Mensch hat die Freiheit, sich für Gott oder für Satan zu entscheiden. Und die Dämonen dürfen hier nicht eingreifen. Sie können zwar beeinflussen, aber nicht aktiv eingreifen. Aber wenn ein Mensch selber den Kontakt mit Dämonen sucht und aufnimmt, indem er zum Beispiel Zeichendeuterei oder Geisterbeschwörungen oder Totenbefragungen macht, dann haben die Dämonen das Recht, bei diesem Menschen zu sein und ihn zu quälen oder etwas mit ihm zu machen oder ihm Belastungen zu geben. Und von daher warnt Gott uns davor, dass wir diesen Bereich meiden sollen, dass wir einen Bogen um diesen Bereich machen, alles, was mit Spiritismus und Okkultismus und Totenbefragung zu tun hat. Ja. Deswegen ist es auch so, dass auch wenn selbst in der Religion jetzt das vorkommt, dass man hier mit den Toten Kontakt hat und sich für die Toten taufen lässt und da ein Totenkult betrieben wird, dann ist das für Gott auch ein Gräuel. So ist es also, dass Gott uns Wegweisung gibt. Wir sehen hier bei der Mormonenkirche, dass wenn schon die Grundlagen falsch sind, wenn die Basis, auf der der Glaube aufgebaut ist, nicht richtig ist, wird auch das Ergebnis nicht richtig sein. Sie haben als Grundlage nicht die Bibel, sondern das Buch Mormon. Und da stehen viele Dinge drin, die mit der Bibel überhaupt nicht zu vereinbaren sind. Aber die Bibel ist der Maßstab. Das ist das, was zählt, wo Gott sich uns offenbart. Und wenn es ein anderes Buch gibt danach, was damit nicht übereinstimmt mit der Bibel, dann wird es nicht von Gott sein. Das ist eine Verführung, die in eine falsche Richtung führt. Deswegen lasst uns die Bibel lesen, das studieren und der Bibel folgen. Und dann werden wir immer auf der guten und auf der sicheren Seite sein. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir die Bibel haben dürfen, dass sie ein Licht ist, was leuchtet, ganz hell, und dass wir daran erkennen können und unterscheiden können, wo es Lehren gibt, die gut sind, und Lehren gibt, die Verführung sind. Herr, hilf, dass wir das erkennen können und dass wir nicht den falschen Lehren folgen und glauben, sondern dass wir deinem Wort folgen. Lass uns dein Wort jeden Tag lesen, verstehen, und wenn wir es lesen, dass wir auch die Gabe bekommen, es zu unterscheiden von falschen Lehren. Herr, so segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen. Das war Thema Nummer 15 über die Mormonen. Herzliche Einladung zu unserem nächsten Thema, die christliche Wissenschaft, Teil 16.